Herzlich willkommen im Manke-Kompetenzzentrum zu einer neuen Podcast-Folge Ich bin da mal erfolgreich. Auch heute werden wir mit einem besonderen Gast über das Thema Erfolg sprechen. Wir werden diskutieren, wir werden durchdenken und wir werden genau nachfragen, was die Definition von Erfolg ausmacht. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich bin da mal erfolgreich und heute habe ich die große Freude und Ehre und das meine ich wirklich so, wie ich es jetzt sage, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen. Denn heute nehmen wir euch mal mit in eine etwas andere Welt. Heute geht es nicht um Coaching und heute geht es nicht um Bank und heute geht es auch nicht um das Thema, wie kann ich meinen Sport noch erfolgreicher betreiben. Heute habe ich die große Freude und Ehre, Sie zu begrüßen, lieber Herr Dr. Cornelsen. Und die Menschen fragen sich jetzt da draußen, wen hat sie heute eingeladen? Ist es ein Chirurg? Ist es ein Mensch, der vielleicht auch internistisch arbeitet? Nein, das alles ist es nicht. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie die Zeit gefunden haben und zu uns hier ins Kompetenzzentrum gekommen sind. Und wenn Sie mögen, dann starten wir direkt mal rein. Wer ist Herr Dr. Cornelsen? Was macht er, wenn er nicht bei mir im Podcast sitzt?
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ich bin kein Internist. Ich bin einfacher Ingenieur mit einer klaren Spezialisierung auf das Thema Wasseraufbereitung. Mhm. Ich bin promovierter Verfahrensingenieur. Ja, und widme mein Leben dem Thema Wasserreinigung und Umweltschutz.
Und das ist ein ganz großes Thema, gerade auf der Welt, auch bei uns in Deutschland. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Und warum ist das Thema Wasseraufbereitung so von Bedeutung und gewinnt auch immer mehr an Bedeutung?
Ich meine, wir in Deutschland können uns ja in der komfortablen Situation sehen, dass wir noch ausreichend Trinkwasser haben. Das sieht in vielen Teilen der Welt leider anders aus. Von daher wird das Thema Wasser im internationalen Bereich sehr, sehr wichtig in der Zukunft. Da schreibt ja zum Beispiel auch der Spiegel schon seit Jahrzehnten drüber, dass es irgendwann Kriege um Wasser geben könnte. Ja, also von daher ist es ein sehr relevantes Thema. Wasser ist das Grundnahrungsmittel. Ja. Und die Menschheit schafft es zunehmend, die Wasserressourcen zu verunreinigen. Mhm. Ja, auch durch die Einbringung von organischen Substanzen, die da nicht hingehören. Aber das ist vielleicht ein Thema, das können wir nachher noch erörtern.
Genau. Und jetzt redet die ganze Welt, aber wir auch in Deutschland. Und jetzt schließt sich ein bisschen der Kreis. Wir durften uns kennenlernen oder Empfehlungen haben wir voneinander bekommen durch die deutsche Brandschutzszene, denn die beschäftigt sich auch seit vielen, vielen Monaten und Jahren mit der Ewigkeitschemikalie. Und dann sind wir bei einem unserer Themen, die wir wirklich intensiv austauschen. Und das ist PFAS, die Ewigkeitschemikalie, mit der wir alle zu tun haben. Wie schätzen Sie das ein? Warum kommt das plötzlich auf die Agenda? Was ist passiert? Warum kommt dieses Thema?
Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich ganz gerne mal ganz kurz zurückblicken. Mhm. Also was ist PFAS überhaupt?
Ja, ja.
PFAS wurde kreiert von intelligenten Chemikern und das bereits schon vor mehr als 70 Jahren. Mhm. Ja. Die Chemiker waren auf der Suche nach speziellen Stoffeigenschaften, die man dann halt in diesen fluorierten organischen Chemikalien gefunden hat. Das sind also von Menschenhand gemachte Chemikalien, die kommen natürlich in der Umwelt nicht vor, sondern sind alle von Menschenhand synthetisiert und haben besondere Charaktereigenschaften, die man haben wollte. Sie sind wasserabweisend, sie sind fettabscheidend, ölabweisend. Das geht so weit, dass sie sogar schmutzabweisend sind. Ja, sie sind hochgradig stabil gegenüber thermischen Einflüssen und chemischen Einflüssen. Von daher hat sich diese Chemikalie oder diese Substanz, wir sprechen davon weit mehr als 10.000 Molekülen, durchgesetzt über Jahrzehnte in unterschiedlichsten industriellen und gewerblichen Anwendungen, in Produktionsprozessen bis hin zum Einsatz in gewissen Produkten. Ja, und ja. Das heißt, also, wir haben eine sehr, sehr breite Verbreitung. Und es ist schier unmöglich, noch genau zu recherchieren, wie viel PFAS seitdem verwendet wurde und in die Umwelt eingetragen wurde.
Ja. Und was sagen Sie, warum ist das so gefährlich?
Gefährlich, jetzt bin ich kein Toxikologe, sondern Ingenieur. Mhm. Ja, gefährlich, ich versuche das immer so ein bisschen einzuordnen. Also es ist nicht akut toxisch, das muss man schon mal von vornherein festhalten. Ja. Also da wird ja teilweise auch ein Stück weit auch mit Emotionen gespielt. Ja. Wenn man mit PFAS in Kontakt kommt, da fällt keiner tot um. Ja, muss man mal ganz klar festhalten. Es gibt einige Stoffe, gerade die sogenannten perfluorierten Substanzen, die sind gerade die größeren Moleküle aus diesem Bereich, die sind nachgewiesenermaßen krebserregend und auch erbgutverändernd. Mhm. Ja. Von daher ist da durchaus Vorsicht geboten und man muss den Umgang sehr gewissenhaft denn angehen. Aber nochmal, wir sprechen jetzt nicht über eine Toxizität wie eben beim Seveso-Gift oder anderen akut toxischen Substanzen. Genau. Sie sind auch sehr langlebig, das müsste man vielleicht in dem Zusammenhang auch noch erwähnen. Und sie reichern sich an im menschlichen Körper, in der Pflanze, im Boden, im Wasser. Mhm. Ja. Sie bioakkumulieren, das ist halt dieses Stichwort in dem Zusammenhang. Das heißt, einmal in die Umwelt eingetragen, gehen sie unter natürlichen Umweltbedingungen nicht mehr kaputt und reichern sich an. Und das macht eigentlich diese Gefährlichkeit aus.
Ja, und Sie sind ja einer der führenden, sag ich mal, Spezialisten mit Ihrem Team. Sie sitzen in Essen mit knapp 60 Mannstärke und zusammen mit dem Fraunhofer-Institut erforschen Sie und versuchen Lösungen zu finden für uns da draußen, die da leben dürfen oder Brandschutzfirmen haben oder auch die Feuerwehren sind dabei. Da mag ich auch mit Ihnen gleich einsteigen. Was aber ganz wichtig ist am Anfang unseres Podcasts, ist immer, den Menschen kennenzulernen und auch die Frage zu beantworten, was ist für Sie ganz persönlich Erfolg?
Ich habe keine eigene klare Definition von Erfolg. Ich arbeite, weil es mir große Freude macht. Ich sehe gerne Resultate. Ich fühle eine tiefe Befriedigung darin, dass ich etwas für die Umwelt machen darf. Mhm. Das war so mein Antrieb schon als junger Mann, ohne ein konkretes Bild zu haben, wie ich das vielleicht mal umsetzen könnte. Und das ist mir jetzt gegeben in dem, was ich jetzt tun darf. Und das befriedigt mich. Mhm. Ja, und damit einher geht natürlich auch der Erfolg.
Ja. Und wie begann alles? Also damals, wie Sie mit der Schule fertig waren, haben Sie gesagt, boah, das will ich unbedingt erforschen? Oder wie begann der Weg von Ihnen?
Als junger Mensch gebe ich gerne zu, ich glaube, es geht vielen von uns so, ist man einigermaßen orientierungslos in die Welt geschickt worden. Mhm. Ich hatte keine rechte Orientierung, was ich machen könnte. Ich konnte überhaupt noch nicht mehr erklären, die Unterschiede zwischen wissenschaftlichem Arbeiten, zwischen Arbeiten im unternehmerischen Umfeld oder in der Lehre oder in der Behörde. Das kriegt man im Studium alles nicht vermittelt. Ja. Klar war, wie ich gerade schon gesagt hatte, ich wollte gerne was für den Umweltschutz machen. Auch das Thema Wasser fand ich irgendwie spannend, aber wenn man als Abiturient mit 18 oder 19 in die Welt geschickt wird, was weiß man denn? Ja, habe meine Wehrpflichtzeit bei der Bundeswehr absolviert und dann habe ich mein Studium begonnen und hatte dann die Möglichkeit, meine Diplomarbeit, ich hatte alle Scheine gemacht, das kann ich vielleicht auch erwähnen, habe mich aber dann, hätte mich zur Diplomarbeit anmelden können, habe ich aber nicht gemacht, weil ich den Eindruck hatte, ich konnte überhaupt nichts. Ja? Also es war noch so praxisfern.
Ja.
Und dann habe ich seinerzeit mich beworben bei, ich glaube, 60 unterschiedlichen Unternehmen, alles noch auf einer Schreibmaschine getippt, ja, kann man sich kaum noch vorstellen. Ja, für ein Praxissemester. Mhm. Das gab es seinerzeit nicht. Heutzutage ist es Gegenstand eines fast jeden Studienganges. Und dann habe ich mit sämtlichen Scheinen in der Tasche ein Praxissemester gemacht und bei den Stadtwerken Wiesbaden, dort im Wasserforschungszentrum, und meinte, mehr gelernt zu haben in diesem halben Jahr als vorher im ganzen Studium. Habe also da erstmals gelernt, der praktische Umgang, etwas zu machen, etwas zu lösen, das bekannte Wissen umzusetzen, das hat mir sehr große Freude gemacht. Ich wurde dann angesprochen von einer großen Firma, die sich mit Wasseraufbereitung beschäftigt. Die haben eigentlich einen Jungingenieur gesucht, der war ich halt noch nicht. Aber dann haben sie mir angeboten, eine praktische Diplomarbeit in dem Unternehmen zu schreiben. Ja, diese Frage habe ich positiv beantwortet, das war nicht schwer. Und dann bin ich halt ins Unternehmen gekommen, in einen großen Konzern. Und ja, so hat meine Entwicklung ihren Lauf genommen.
Ja.
Ich habe also in meinem Leben nie eine Bewerbung geschrieben.
Ja, ja. Nur ganz am Anfang, wo Sie gesagt haben, mit der Schreibmaschine.
Genau, Entschuldigung.
Alles gut. Ich mag diese Geschichte so, denn das zeigt immer, dass wir heute eine ganz andere Arbeitsmarktsituation haben als damals. Und da habe ich natürlich großen Respekt, das Ganze auf Schreibmaschine, das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen. Ne? Heute sind wir ja froh, wenn wir noch eigene Sätze schreiben. Deshalb ganz lieben Dank, dass Sie das mit uns teilen. Und was auch so schön ist an Ihrer Geschichte ist, dann sind Sie in ein Unternehmen gekommen, haben da ein Praktikum oder diese Zeit gemacht und Sie sind angesprochen worden. Was würden Sie sagen, in Ihrem Leben hat sich das für Sie immer gelohnt, abzuliefern, Leistung zu bringen, und Menschen um Sie herum wussten das zu schätzen, oder lief das auch mal anders in so einem Karriereweg wie Ihren?
Also ich bin eigenmotiviert, also mich muss keiner antreiben oder zur Leistung auffordern. Ja. Wäre auch eine schlechte Grundlage, um dann irgendwann mal unternehmerisch tätig zu werden.
Ja. Schön, dass Sie sagen, ja.
Von daher, denke ich mal, mit dieser Eigenmotivation und dem Engagement für die Sache, das ist vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen und hat mich dann halt dahin gebracht, wo ich jetzt bin.
Ja, und es gibt ja in Ihrem Leben noch weitere Meilensteine auf Ihrem Karriereweg, und einer beeindruckt mich sehr, den haben Sie mir vorhin anvertraut. Sie haben auch promoviert und Sie haben mir erlaubt, dass ich die Frage stellen darf. Wie alt waren Sie, als Sie promoviert haben?
Also ich muss sagen, ich erinnere es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube 55 war ich, als ich dann promoviert war. Es stand definitiv nicht in meiner Lebensplanung. Ich konnte ohne den Doktortitel sehr, sehr gut leben, war auch gut beschäftigt in meinem Leben, sodass ich also keine Langeweile hatte oder mich irgendwie nach einem Hobby gesehnt hatte. Ich wurde mehr oder minder von einigen ganz lieben Menschen aus meinem Umfeld aufgefordert oder gebeten, mich doch damit zu beschäftigen, meine Forschungsergebnisse in einer Dissertation der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zugänglich zu machen, weil ich hatte vorher sehr, sehr lange im Thema PFAS geforscht. Eine Dissertation ist dann halt immer eine Veröffentlichung auf wissenschaftlicher Basis, um dann halt auch Forschungsergebnisse, die neu sind, zusammenzustellen und halt zugänglich zu machen. Ja, und das hatte ich definitiv so nicht auf dem Zettel, aber viele liebe Leute haben gesagt, Mensch Martin, das musst du tun. Und wenn du es nicht für dich machst, dann machst du es für die Wissenschaft. Und dann habe ich das letztendlich ernst genommen irgendwann und habe das mit meiner Familie abgestimmt, weil, das kann ich auch sagen, das ist kein Selbstläufer. Selbst wenn ich die Forschungsergebnisse alle schon in der Tasche oder auf dem Rechner hatte, aber eine Dissertation zu verfassen, gerade auch im ingenieurtechnischen Bereich, ja, das hat Anspruch, das kann ich schon behaupten.
Ja. Und dann, wann haben Sie geschrieben? Tagsüber, nachts, abends? Also hat Ihre Familie noch Sie gesehen hin und wieder oder waren Sie eine Zeit lang abgemeldet?
Ja, ja. Also definitiv. Ja. Also tagsüber habe ich gearbeitet und je nachdem, wann ich zu Hause gekommen bin, ich bin ja auch viel geschäftlich unterwegs, also bin ja auch nicht jeden Abend dann daheim. Aber wenn ich daheim war, habe ich mir dann abends eine Kanne Kaffee gekocht und dann ging es an den Rechner. Ja. Ja, und am Wochenende ganz genauso. Ja. Aber das soll sich nicht so anhören, als wenn ich darunter gelitten hätte. Ich habe es ja nicht unter Schmerzen gemacht, sondern letztendlich habe ich mich dazu entschieden, das zu tun, mit entsprechender Motivation im Vorfeld. Ja. Und meine Familie, meine Frau, die Kinder haben das getragen, ja, und da bin ich auch sehr dankbar.
Ja. Und da sind wir wieder beim Thema Umfeld. Also das eine Umfeld hat Sie gebeten, das zu tun, und das, sag ich mal, familiäre Umfeld trägt das halt auch mit. Das ist ganz, ganz wichtig. Danke, dass Sie das mit uns teilen. Ja. Ich mag noch mal zurückkommen zu Ihrer Forschungsarbeit und das, was daraus entstanden ist. Das ist natürlich spannend. Also was genau haben Sie erforscht und was ist dafür für die Nachwelt und ich sag mal für unsere Wasserqualität bei rumgekommen, wenn ich das so locker fragen darf?
Wir kennen in der Wasseraufbereitung einige sehr etablierte Technologien. Ich will jetzt nicht hier zu technisch werden, aber zum Beispiel wird häufig Aktivkohle oder andere Adsorptionsmittel genannt im Zusammenhang mit der Entfernung organischer Stoffe. Und PFAS ist ein organischer Stoff. Aber ich habe mich sehr intensiv auseinandergesetzt mit dem Thema Adsorption, das heißt also Anlagerung von PFAS an Aktivkohle und sogenannten Adsorberharzen, um auch eine solide Datengrundlage, eine Wissensbasis für die Allgemeinheit zu schaffen, wie gut diese Methoden anwendbar sind für PFAS. Ja, also nicht irgendwie, um bekannte Methoden zu ächten, sondern wirklich konstruktiv eine Stellungnahme abzugeben auf wissenschaftlicher Ebene, was geht und was nicht geht mit diesen Methoden. Und dann habe ich diese Methoden verglichen mit der Technologie, die wir zusammen entwickelt haben, Fraunhofer Umsicht und wir bei Cornelsen, das sogenannte Perfluoratverfahren, das ist ein Fällungsprinzip, hat also nichts mit Adsorption zu tun, sondern wir fällen die gelösten PFAS aus dem Wasser aus und trennen die dann ab. Ein sehr nachhaltiger Ansatz. Und diese Technologieansätze habe ich verglichen und hoffe, da einiges an Daten beisteuern zu können, das ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringt.
Ja. Was sind die nächsten Schritte? Also ich kann mir vorstellen, wenn Sie sowas erforschen und die ersten Meilensteine gegangen sind, gibt es dafür Fördergelder? Haben Sie Sponsoren? Gibt es irgendwie 2, 3 Personen, die sagen, mir ist das Thema auch wichtig? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie wird sowas getragen und wie ist sowas möglich?
Also erstmal die Grundvoraussetzung ist natürlich erstmal eine hohe Motivation und Interesse an dem Thema.
Ja.
Das können Sie bei mir voraussetzen, auch bei den lieben Kollegen von Fraunhofer Umsicht, allen voran genannt Stefano Bruzzano. Das ist mein langjähriger Forschungspartner in diesem Thema. Wir haben da sehr intensiv und sicherlich über die normale Arbeitszeit hinaus uns engagiert. Wenn Sie fragen nach Sponsoren, wir konnten einige Förderprojekte oder öffentlich geförderte Projekte, Forschungsprojekte gewinnen im Sinne von, wir haben Förderzusagen bekommen vom BMFT, vom Bundeswirtschaftsministerium, die uns dann unterstützt haben. Wobei für den Mittelstand gilt, dass ohne da das nur ansatzweise kritisch formulieren zu wollen, aber der Mittelstand kriegt eine Förderquote irgendwas zwischen 45 bis maximal 55%. Das heißt, die Kosten werden zum Teil gedeckt. Klar ist dann aber auch, dass die Teammitglieder, die dann in dem Projekt mitarbeiten, in dem Forschungsprojekt, nicht mehr wertschöpfend fürs Unternehmen tätig sein können. Das heißt, es ist halt eine reine Kostendeckung. Aber nochmal, ich will das nicht kritisch sehen. Wir haben in NRW, gerade in NRW, eine sehr gute Förderstruktur. Der Bund, BMWI und BMFT machen auch eine ganze Menge. Also von daher, à la Bonheur, da können wir uns in Deutschland glücklich schätzen, dass es so ist, wie es ist.
Absolut, ja. Und ich habe mich natürlich ein bisschen belesen und 2022 haben Sie vom Land NRW den Umweltwirtschaftspreis bekommen. Wie war das für Sie?
Ja, das war eine große Ehre, muss ich sagen, ne? dass sogar das Ministerium darauf aufmerksam geworden ist, auf unsere Tätigkeit rund um PFAS. Und ich denke mal, wir sind auch ein Unternehmen, was sich nicht versteckt im Sinne von, wir engagieren uns auch in anderen Themen, wir machen bei Umweltinitiativen des Landes mit, in verschiedenen Ehrenämtern sind wir unterwegs und ich sehe das als Ehre, als Anerkennung fürs Team und auch für mich. Ja, das war eine große Freude. Ja, und dass da dann auch noch ein kleines Preisgeld mit einherging, war auch sehr, sehr schön. Das haben wir dann, ist dann natürlich für den Einzelnen nicht mehr viel bei rumgekommen, haben wir dann aber im Team aufgeteilt.
Ja. Wunderbar. Und Sie haben ja viele Jahre in der Industrie gearbeitet, bevor Sie selber gegründet haben, Unternehmer geworden sind. Und das ganze Wissen, was Sie sich angeeignet haben, auch mit Ihrem Team, tragen Sie das weiter? Also ich weiß, Sie sind in Hochschulen unterwegs, Sie arbeiten mit Forschungseinrichtungen. Darf ich mir das so vorstellen, dass Sie jeden Abend einen Vortrag halten oder versuchen Sie das in der Waage zu halten? Was ich sehr schätze, ist, dass Sie Ihr Wissen weitergeben. Wie wichtig ist Ihnen das?
Das ist mir sehr wichtig. Also wenn ich mal beim Unternehmen anfange, wir sind ein Team, wo ich von jedem erwarte, dass er sein eigenes Wissen auch weitergibt an den Kollegen und Kolleginnen. Ja, also jemand, der bloggt und mir das Bild vermitteln würde, dass er sich selbst wichtig machen möchte oder wichtig behalten möchte, indem er kein Wissen weitergibt. Das wäre keiner, der bei uns im Team ins Team passen würde. Ja? Und also ich bin so gestrickt, dass ich versuche, mein Wissen weiterzugeben, meine Erfahrung, und genau das Gleiche gilt fürs Team. Ja? Der andere Aspekt ist ja Öffentlichkeit. Ja, ich darf hier und da Lehrveranstaltungen geben an der Uni Duisburg-Essen. Werde teilweise gebeten, Vorträge zu halten beim BIW hier. Das ist das Bildungswerk der Entsorgungs- und Wasserwirtschaft. Gibt da auch Seminare und auch Fachkonferenzen. Gebe ich manchmal Vorträge. Ja, aber das ist weit davon entfernt, dass ich jeden Abend unterwegs bin und Vorträge geben würde.
Jetzt habe ich mir in der Vorbereitung so ein paar Fragen, die mich wirklich, da habe ich gesagt, das mag ich Sie einfach fragen. Und damit gehen wir so ein bisschen in die Innovationswelt, weil wenn ich die große Freude habe, mit Ihnen hier auch jemanden heute im Gespräch zu haben, der selber erforscht hat und der vor allem ein Thema, wo ja die Öffentlichkeit auch erstmal sensibilisiert werden muss, dass wir wirklich dran müssen. Was würden Sie sagen? Also Deutschland gilt ja immer noch als das Land der Ingenieure. Aber sind wir wirklich noch ein Land der innovativen Geister, die die Themen dann auch nachhaltig nach vorne bringen? Wie schätzen Sie das ein, der das selber lebt und jeden Tag nach vorne bringt?
Ich bin leidenschaftlich davon überzeugt, dass wir gerade im mittelständischen Bereich so viel Erfahrung haben und so viel Intelligenz und so viel angewendetes Wissen haben, das ist das Fund, was wir in Deutschland zu bieten haben. Ja, und von daher ist es, sehe ich so ein bisschen auch als meine Aufgabe, immer wieder auch den Mittelstand zu motivieren mit unserer exzellenten Hochschul- und Forschungslandschaft, die wir in NRW haben, auch in Kontakt zu gehen und dann halt auch diesen Hebel zu nutzen, das bereits vorhandene Wissen zu kombinieren oder nochmal zu hebeln, zu potenzieren mit den wissenschaftlichen Ressourcen, die wir halt haben. Mhm. Ja. Und wenn es das gelingen würde, perspektivisch noch mehr zu optimieren, ich glaube, dann könnten wir noch besser werden. Mhm. Also das ist der positive Aspekt. Da habe ich da brenne ich für. Ja. Wir sind gut in Deutschland, im Mittelstand, was natürlich Anlass zur Sorge ist, und das kann ich auch ganz deutlich sagen, ist einfach, wir bilden viel zu wenig Ingenieure aus. Wir haben leider eine erschreckende Tendenz zu verzeichnen, was die MINT-Fächer angeht, im Allgemeinen. Die Hochschulen und Universitäten müssen, um überhaupt noch Studierende zu bekommen, immer mehr auf Querschnittstudiengänge, so nenne ich sie, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, ausweichen. Ja? Also wenig Mathe, wenig Physik, wenig Chemie, um einfach noch attraktiv zu sein. Mhm. Ja? Das drückt sich dadurch aus, dass wir eine Inflation an Studiengängen haben, die irgendwas mit Umwelt im Titel tragen. Aber wo ich als jemand, der dann halt Initiativbewerbung von Bachelor-Absolventen oder Master-Absolventen auf den Tisch bekomme, ich muss erstmal fragen, was können sie? Mhm. Ja, was haben sie gelernt? Mhm. Ja, das ist alles nicht mehr selbsterklärend. Das ist teilweise ein Potpourri aus unterschiedlichsten Bausteinen, die dann zusammengetragen werden in einzelnen Studiengängen. Das, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben zu wenig Ingenieure. Mhm. Ja? Und momentan geht es noch. Jetzt komme ich auf das Thema Babyboomer, die dann bald weg sind. Ja. Ja? Das ist halt auch noch eine Generation gewesen. Da gab es viele Ingenieure. Mhm. Wenn die weg sind, ich weiß nicht, ob es da schon einschlägige Hochrechnungen gibt. Mhm. Also es wird die deutsche Landschaft verändern, so viel dürfte klar sein. Ja. Und da muss ein großes Bemühen stattfinden, ja, um da wieder mehr Begeisterung bei der Jugend herzustellen, ja, was MINT-Fächer angeht, was Ingenieurstudiengänge angeht, was Handwerk angeht. Mhm. Damit fängt es ja an. Ja? Ja. Das haben wir ja über Jahre, Jahrzehnte versäumt. Ja? Wir haben das Handwerk nicht mehr hinreichend wertgeschätzt. Ja? Wir haben es war Standard, dass fast jedes Kind Abitur machen sollte. Mhm. Finde ich nicht richtig, die Botschaft, die die Politik und auch die Gesellschaft da gesendet hat über lange Zeit. Ja? Das Handwerk ist ehrbar, und das drückt sich jetzt zum Beispiel darin aus, dass die Handwerker sehr gut verdienen, ja, die teilweise auf einem vergleichbaren Einkommensniveau sind wie junge Akademiker. Ja.
Ja.
Also von daher gibt es viele gute Gründe, der Jugend zu sagen, geht ins Handwerk, ja, geht auch in den Ingenieurberuf, wenn man das Thema Einkommen als wichtiges Kriterium hat bei seiner Berufswahl.
Was mich auch brennend interessiert, ich glaube, viele warten schon darauf. Jetzt haben Sie ja was entwickelt und geforscht, also in meiner Welt, wenn Sie gestatten, so ein bisschen wie Daniel Düsentrieb auch erfunden. Und was ich mich in der Vorbereitung gefragt habe, ist, war Ihre Erfindung so ein Newton-Moment, also Apfel fällt vom Baum, Idee ist da? Oder was würden Sie sagen, wie darf man sich das vorstellen, wie Sie diese neue Technologie entwickelt haben? Wenn man selber nicht Erfinderin oder Erfinder ist, dann ist das ja immer spannend. Gab es so einen Aha-Moment in der Nacht oder war das, wissen Sie noch, wo Sie waren, als der Moment war, wo Sie dachten, jetzt haben wir es?
Also Erfinder, den Begriff, den finde ich nicht so toll, der impliziert ja fast, es ist so ein Geistesblitz wie bei Daniel Düsentrieb.
Deshalb frage ich, genau, ja, dann sagen wir Forschung.
Forschung, Entwicklung, Research. Ja. Im Ausland wird sehr häufig tatsächlich das Wort Inventor verwendet. Also das ist wörtlich übersetzt, ist wirklich Erfinder. Mhm. Ich mag es nicht so ganz, weil, um auf Ihre Frage zu antworten, ist es wirklich harte Arbeit.
Ja.
Ja? Es ist nicht ein Geistesblitz, sondern es ist harte Arbeit, gerade im naturwissenschaftlich-ingenieurtechnischen Bereich ist alles datenbasiert.
Ja.
Wie ich eingangs schon sagte, ich habe viel Daten gewonnen über bekannte Verfahren im Zusammenhang mit PFAS. Ich habe Vorteile und auch Grenzen dieser Technologien erstmal aufgenommen und davon kommend habe ich dann gesagt, wo können wir besser werden, wo müssen wir besser werden? Und das war der Ursprung. Mhm. Ne? Aber harte Arbeit und dann immer wieder auch die Erkenntnisse, dass man mit seinen Ideen nicht unbedingt sofort einen Treffer landet, man viele Ansätze verwerfen muss. Ist so.
Ja. Und dann bleiben wir bei Forschung. Ich bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie auch betonen, dass es harte Arbeit ist und dass es Fakten und auch datenbasiert ist. Gab es denn einen wichtigen Moment, wo Sie gesagt haben, so das verändert alles, jetzt haben wir den Durchbruch, also jetzt, das ist so ein Moment gewesen?
Es ist nicht ein einziger Moment gewesen, aber natürlich nochmal auf die Daten zurückzukommen, die Messergebnisse, die wir dann bekommen haben mit unserer Applikation, mit unserer Technologie, die wir jetzt auch anwenden, seit nun mehr als 10 Jahren an den Märkten, als wir dann im Labor gesehen haben, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist ein Game Changer. Ja? Und das schafft natürlich tiefe Zufriedenheit. Das sind schon tolle Momente.
Ja, das kann ich nur erahnen, aber das glaube ich sehr. Und was raten Sie ganz persönlich mit Ihrer heutigen Lebenserfahrung jungen Unternehmern im technischen Bereich, also oder auch jetzt Schulabgängern? Warum ist es erstrebenswert, Ingenieur zu werden? Oder auch, dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, weil da sprechen Sie mir aus dem Herzen, Handwerkerin oder Handwerker. Das ist toll.
Ich bin wirklich davon überzeugt, dass die jungen Menschen sich testen sollten, um erstmal zu verstehen, in welche Richtung möchte ich gehen. Wir hatten ja vorhin schon, ich habe es ja an meinem Beispiel erläutert, dass ich überhaupt nicht wusste, in welche Welt ich jetzt eintreten sollte.
Ja.
Und heute hat man ja die Möglichkeit, über Praktika und auch Seminare oder wie auch immer mal in verschiedenen Bereichen des Berufslebens zu schnuppern. Und ich halte es auch nicht für verwerflich, wenn man sagt, ich fange mal was an und merke, das ist es nicht. Mhm. Ja? Das sollte nicht 7-mal passieren. Mhm. Aber es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwie in einem Beruf zu bleiben, von dem man weiß, er erfüllt einen nicht.
Ja,
ja.
Ja.
Weil nur mit Leidenschaft kann man auch gut performen. Ja? Und das gilt fürs Handwerk sowie auch für den Akademiker. Von daher testen, wo will ich hin? Und das ist, glaube ich, das, was ich raten kann. Mhm. Ja? Und bevor man sich unternehmerisch betätigt, Das wäre vielleicht auch noch ein Hinweis, den ich senden möchte. Es wird ja heutzutage sehr viel in Startups investiert, gefördert, Unterstützung gegeben, was ich aller Ehren wert finde. Aber auch da gilt, der oder diejenige, die sich in die Selbstständigkeit wagen, mit einer guten Idee, mit entsprechender Kenntnis über in IT oder Ingenieurtechnik oder was auch immer es ist, da werbe ich drum, auch zu sich selbst zu hinterfragen, will man unternehmerisch tätig sein? Ja? Mhm. Es ist nicht immer so, dass man eine 3 oder 4 Tage hat als Unternehmerwoche, ja, und ein Kicker in der Mitte und alles Jubel, Heiterkeit ist. Ja. Es ist harte Arbeit, ja, zum Teil jedenfalls. Manch einer hat die goldene Idee und kann das anders gestalten. Ja, das will ich gar nicht verhehlen. Aber häufig ist es harte Arbeit, viele Entbehrungen. Und das muss man zu ertragen imstande sein. Mhm. Ja? Jetzt will ich nicht mehr Angst machen, sondern ich möchte motivieren, auch den Schritt in die ins Unternehmertum zu wagen. Aber nochmal, man muss bereit sein im Kopf. Ja. Und was auch klar sein muss, ist, das Berufsleben, die Welt, die Wirtschaft verändert sich so rasant. Ich glaube, es ist ein bisschen naiv zu glauben, wenn man eine Idee hat, damit dann ins Unternehmertum gehen zu können und zu denken, naja, damit werde ich reich und kann dann bis zur Rente dann halt arbeiten. Mhm. Ja? Man muss vielmehr wissen, kann ich diese Idee, die ich heute habe und als Startup nutze, kann ich die nutzen, um Unternehmertum zu üben und mich selbst zu reflektieren, ob ich wirklich Unternehmer bin und den permanenten Wandel der Wirtschaft bereit bin zu begegnen.
Ja. Was sind die nächsten Schritte oder Pläne für die Zukunft? Für Sie, für Ihr Team, aber auch für Sie ganz persönlich. Was planen Sie?
Ich würde gerne die Technologie, die wir jetzt entwickelt haben, noch mehr internationalisieren. Mhm. Ja, hier in Deutschland, denke ich, ist sie hier und da bekannt. Es macht mich wirklich froh zu sehen, dass wir auch zunehmend Anfragen aus dem Ausland bekommen. Das reicht zum Teil bis nach Asien, Australien, Amerika. Mhm. Ja. Und weil man ist offensichtlich auf der Suche nach zuverlässigen und nachhaltigen Methoden und unsere Technologie ist nachhaltig, ja, mit geringem Energieaufwand, mit geringem CO2-Footprint, ja, und trotzdem hoher Effizienz und Effektivität. Und ja, das macht mich schon froh und das würde ich gerne noch aktiv befördern. Mhm. Das heißt, also ich werde viel Zeit im Ausland verbringen in Zukunft, in den nächsten Jahren noch, um da versuchen, unsere Technologie und unsere Erfahrung in dem Umgang mit Wasser und PFAS auch dort bekannter zu machen.
Sie erweitern ja auch Ihr Team. Ihr heutiges Team ist ja schon in 3 Ländern unterwegs.
Genau. Drei Standorten. Und von dort aus versuchen wir dann halt Europa dann zu betreuen.
Ja.
Aber es geht auch weiter. Wir werden versuchen, in Amerika auch zu gründen, noch in diesem Jahr. Sind jetzt aktiv auf der Personalsuche und werden uns da engagieren, weil auch da, gerade was PFAS angeht, ein großes Marktinteresse besteht. Ja, da sind zum Beispiel wesentlich schärfere Trinkwasserzielwerte gesetzlich vorgegeben, als wir uns das in Deutschland bislang vorstellen können. Ja, von daher ist da, wenn man so sagen möchte, ein hoher Druck auf dem Kessel, ein höherer als in Deutschland.
Und gibt es schon Pläne? Also werden wir Sie, ich sag mal, auch noch mit 90 und 100 Jahren bei dem Thema haben? Oder zu welcher Gruppe gehören Sie? Also können Sie sich vorstellen, irgendwann das Ganze gezielt in gute Hände weiterzugeben? Oder gehören Sie so wie ich, ich oute mich jetzt mal, auch zu den Menschen, die sagen, mir macht das so viel Freude, ich werde das weiter erforschen und weiter bearbeiten?
Also ich kann mir mein Leben nach der Arbeit noch nicht wirklich vorstellen. Mhm, ja.
Das macht Sie sehr sympathisch. Ja.
Vielen Dank. Ja, wie lange ich denn aktiv in diesem Thema befasst bin, das muss man sehen. Da habe ich keine konkrete Zeitplanung. Mhm. Ja, wichtig ist halt immer, dass man selbst leistungsfähig ist und dass die Zeit einen nicht überholt. Ja, ja. Da hoffe ich, dass ich den Blick behalte, meine Familie, mein Umfeld mir sagt, hier, Mensch, jetzt ist aber gut. Mhm. Ja. Fühle ich mich momentan noch weit von entfernt.
Sehr gut, ja. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Sie haben über Mittelstand gesprochen und Sie haben über junge Menschen gesprochen, die sich gerne wieder für den Beruf des Ingenieurs oder auch des Handwerks öffnen dürfen. Was uns allen natürlich auch sehr hilft, sind Vorbilder und Mentoren. Und deshalb bin ich immer dankbar, wenn auch Sie sagen, ich habe da Freude dran und ich bleibe euch noch eine ganze Weile erhalten. Denn ich glaube, Mentoren, Vorbilder, Leitbilder, Wegbegleiter sind ganz wichtig. Gab es das auch in Ihrem Leben, wo Sie so sagen, doch, ich muss sagen, da gab es so ein, zwei, die mich wirklich mitgenommen haben, inspiriert haben?
Ja, in jedem Fall. Es gab sehr, sehr viele interessante Menschen. Das reduziere ich jetzt aber nicht nur auf die reine fachliche Ebene, sondern auch gerade auf die menschliche Ebene. Aber das ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben war mein Vater, der leider viel zu früh verstorben ist, aber der mir die Werte noch mitgegeben hat, die ich heute in mir trage. Ja. Ja. Und das ist für mich sehr wichtig und prägend gewesen. Ja. Ja, und prägt, also macht mich ein Stück weit aus.
Ja. Zum Abschluss und die Frage, hoffe ich, dass Sie mir gestatten, denn ich bin nun mal ein Kind der Brandschutzszene und ich weiß, dass uns das sehr bewegt und sehr beschäftigt, gerade in der Brandschutzszene, das Thema PFAS. Und wie nehmen Sie das wahr? Also hier ist ja eine ganze Branche wirklich in schon Umstellung und unsere Hersteller produzieren flurfreie Feuerlöscher und wir sind ja im engen Kontakt auch mit Ihnen, die Verbände und die Fachfirmen. Ist es wirklich so, dass die Brandschutzszene im Moment Sie nachhaltig beschäftigt, Sie und Ihr Team? Sind wir auf dem richtigen Weg oder haben Sie für uns auch noch einen Tipp da draußen?
So uns als Cornelsen Umwelttechnologie, wir sind sehr, sehr gut beschäftigt im Thema Brandschutz, insofern ist, dass wir PFAS verunreinigte Systeme dekontaminieren mit unserer Technologie, die anfallenden Spülwässer dann auch gleichzeitig aufbereiten. Das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir können als Wasseraufbereiter dem Thema PFAS begegnen in allen Umweltkompartimenten, also nicht nur feste Oberflächen von PFAS befreien, sondern auch die anfallenden Spülwässer direkt nachhaltig entsorgen und auch kostengünstig. Das heißt, es geht kein Wasser mehr in die Hochtemperaturverbrennung, um die PFAS zu zerstören. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil viele Unternehmer, die dann ihre Systeme dekontaminieren lassen, die bleiben dann auf einem gerüttelt Maß an kontaminierten Spülwässern sitzen, was dann große Probleme bereiten kann mit der Entsorgung in einer Hochtemperaturverbrennungsanlage und vor allen Dingen bei den Kosten.
Ja.
Und da kann ich nur drum werben, dass man da zweimal nachdenkt oder dem Unternehmer, mit dem man sich da an das Projekt ranbegeben möchte, zu diskutieren, wie er denn dieses Thema Entsorgung der Löschfässer beherrschen möchte.
Ja.
Ja. Das wäre noch wichtig festzuhalten. Ja, das, weil das wird häufig unterschätzt aktuell.
Ja, ja. Ja. Wir haben ganz zum Schluss immer eine Frage, die bekommt jeder Gast von mir. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, egal was, was wäre Ihr Wunsch für uns, für die Zukunft, für Sie?
Für mich als Wunsch?
Hm?
Schwierig. Ich bin ein glücklicher Mensch.
Ja. Ich weiß nicht. Das ist schön.
Habe keine Wünsche, weder materiell noch sonstige. Nein, dass wir uns in Deutschland positiv entwickeln, dass wir, und das ist nun auch eine gerade in der heutigen Zeit auch wichtig, dass wir in Europa auch zusammenrücken.
Ja.
Das sind Themen, die ich mir wünschen würde. Mhm. Ja, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir eine ganz, ganz große Volkswirtschaft sind hier in Europa. Ja, dass wir gar nicht so unwichtig sind im großen Weltgeschehen. Dass wir das aber selbst noch gar nicht so richtig kapiert haben. Ja. Das könnte ein Wunsch sein.
Ja.
Ja, aber da haben wir, wie wir hier sitzen, jetzt wenig Gestaltungsmöglichkeiten. Ja. Das wird auf anderer Ebene entschieden.
Ja. Ja. Und irgendwie schon, denn wenn ich das zurückspielen darf, wenn Sie in den Unis unterwegs sind oder bei den Vorträgen oder mit den Menschen reden, so wie heute auch mit uns, und dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Mich hat das sehr inspiriert, mich hat es auch nachdenklich gemacht, aber nachdenklich in die Richtung, welche wundervollen Chancen wir in diesem wundervollen Land haben, auch im Mittelstand. Und auch mit so Partnern wie Ihnen, wo wir uns einfach darauf verlassen dürfen, dass das keine Eintagsfliegen sind, sondern doch mit Zahlen, Daten, Fakten wirklich wissenschaftlich belegt. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Und ich mag das sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und vor allem für Ihre so wertvollen Sichtweisen, die Sie uns heute mitgegeben haben. Und ich glaube, wir haben uns nicht das letzte Mal gehört oder gesehen, denn dieses Thema wird uns weiter beschäftigen, und das im positiven Sinne. Haben Sie ganz lieben Dank, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Hat mir große Freude gemacht.
Ganz lieben Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön. Lieben, zum Schluss bleibt mir nur noch Danke zu sagen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und euch die Zeit genommen habt. Bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss und bleibt im Fokus und damit erfolgreich. Eure Tanja.